Nach einer kurzen krankheitsbedingten Pause wenden wir uns heute wieder der aktuellen Ringvorlesung der Göttinger Universität zu. Sie steht in diesem Sommersemester unter dem Motto Nachhaltigkeit als Argument. Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen befassen sich in ihren Vorträgen mit der Existenz und der Entwicklung von Denkmustern über Nachhaltigkeit in Geschichte und Gegenwart. In dieser Woche referierte der Göttinger Forscher Ansgar Schanbacher zum Thema Ressourcen und Umwelt in der mitteleuropäischen Stadt der frühen Neuzeit, Diskurse über Nachhaltigkeit. Die Aufzeichnung des gestrigen Vortrags hören Sie jetzt hier auf der 107,1.
Ja, liebe Frau Birger Arndt, vielen Dank für die Einführung. Auch Ihnen vielen Dank, dass Sie gekommen sind, trotz klimatischer Umwelteinflüsse, die dafür nicht so sehr geeignet waren. Wie charakterisiert man eigentlich die mitteleuropäische Stadt der frühen Neuzeit? Im Vergleich zu heutigen Städten waren sie meist ländlich und klein. In Mitteleuropa war Wien um 1800 mit gut 230.000 Einwohnern mit Abstand die größte Stadt. Dennoch hat sie, also Wien, wesentlich weniger Einwohner als das heutige Kiel mit gut 250.000 Einwohnern. So gesehen kann man den Unterschied zwischen einer Stadt Mitteleuropas der frühen Neuzeit und einer heutigen Großstadt in etwa so fassen, wie hier dargestellt, am Beispiel Dresdens in der Nähe des Hauptbahnhofs und Bad Gandersheims im Vorland des Harzes. Einerseits technisiert, bebaut, andererseits eher im Grün. Allerdings gab es natürlich auch in der Zeit zwischen 1500 und 1800 die großen Metropolen. Beispiele dafür außerhalb des Reichs sind London und Paris mit 670.000 Einwohnern oder 560.000 Einwohnern, dementsprechend nah an der heutigen Metropolgröße. In Mitteleuropa gab es Städte mit ganz unterschiedlichen Funktionen und Eigenschaften. Haupt- und Residenzstädte, Überseehandelsplätze, Messe- und Verlagsorte, dazu auch als Spezifikum nach und nach der frühen Neuzeit Bergbaustädte wie Clausthal und Zellerfeld, Festungsstädte wie Wesel. Aber weiterhin gab es diese in der Tradition fortlaufende Funktion oder Institution der Reichsstädte, die ihre Eigenständigkeit natürlich bewahrt hatten und jetzt hier auch eine spezielle, etwas im Niedergang begriffene Rolle eingenommen haben. Die Rolle und die Bedeutung von den Städten in der frühen Neuzeit veränderte sich im Laufe der Zeit, zusammen zum Beispiel mit der Verlagerung von Handelsströmen. Einerseits weg von der Ostsee, andererseits weg aus dem norditalienisch-mittelmeerischen Raum hin zum Atlantik. Gleichzeitig kam es zu den bekannten frühneuzeitlichen Staatsbildungsprozessen, in denen der Monarch, absolutistisch oder nicht, jedenfalls in jeder Form, zunehmend Zugriff auf die Städte erlangte und zunehmend mehr Einfluss geltend machte und damit die Autonomie der Städte einschränkte. Im Folgenden werden ausgewählte Städte Mitteleuropas herangezogen und hinsichtlich ihres Umgangs mit naturalen Ressourcen und erneuerbaren Ressourcen dementsprechend untersucht, um einmal einen exemplarischen Überblick darüber zu geben, wie das Verhältnis zwischen Umwelt und Stadt in der frühen Neuzeit funktioniert hat. Sie werden feststellen, dabei gibt es durchaus Kontinuitäten aus dem Mittelalter, wie in der letzten Veranstaltung gehört, und es reicht auch in neue Entwicklungen hinein, wie sie dann am 19. Juni von Professor Dieter Schott weitergeführt werden für das 19. und 20. Jahrhundert. Die Städte, die jetzt hier gleich Betrachtung finden, gehörten um 1800 eindeutig zu den Metropolen Mitteleuropas, auch wenn sie sich zwischen 1500 und 1800 ganz verschieden entwickelten. Das ist jetzt hier auf dieser Karte schon etwas zu sehen. Also, Sie können erkennen, worum es gehen soll. Die Fallbeispiele kommen aus allen Himmelsrichtungen Mitteleuropas, bilden dabei verschiedene politische, wirtschaftliche, religiöse und geografische Hintergründe ab. Gleichzeitig haben sie natürlich verschiedene Funktionen. Wir haben einmal die klassischen Residenzstädte, also zum Beispiel Wien oder Dresden oder auch Berlin, aber auch freie Handels- und Messestädte wie Frankfurt am Main. Sieht man sich die Bevölkerungsentwicklung dieser Städte an, so kann man drei verschiedene Entwicklungen feststellen. Einerseits in einigen Fällen einen starken Anstieg, zum Beispiel in Berlin, Hamburg und Wien. Andererseits einen eher moderaten Anstieg, zum Beispiel in Breslau und Dresden. Teilweise aber auch Stagnation oder Rückgang der Einwohnerzahlen, hier in den Reichsstädten Köln und Nürnberg. Insgesamt kann man aber entgegengesetzt zu dem Diktum von der frühneuzeitlichen Stadt, die nach und nach an Bedeutung verlor, schon feststellen, dass die Bevölkerungszahlen steigen und dementsprechend auch die Bedeutung von den Städten steigen. Wachsende Städte bedeuten dabei gleichzeitig eine erhöhte Nachfrage nach Wohnraum, Arbeit, Nahrungsmitteln, Brennstoffen und Wasser. Gleichzeitig verursachten die Städte auch mehr Abwasser und mehr Abfälle. Das lässt sich schematisch an dieser Grafik zeigen, die gleichzeitig überleitet zur Gliederung des Vortrags, der Sie jetzt gleich auch weiter erwartet. Zuerst nämlich werden einige Maßnahmen und Vorhaben vorgestellt, wie naturale Ressourcen in der Stadt der frühen Neuzeit erhalten wurden, die vor allem für das Überleben der Durchschnittsbevölkerung ganz zentral waren. Dazu gehören Nahrung, Wasser, Holz und im 18. Jahrhundert zunehmend auch Kohle und Torf. Das sind sozusagen die Pfeile, die eingehen in die Stadt. Anschließend wird das Thema Verschmutzung und wie sich die Städter dazu stellten, dargestellt, um schließlich einen kurzen Blick auf die Naturwahrnehmung in der Stadt, auf die direkte Umgebung, hier durch den grünen Kreis symbolisiert, darzustellen. Mit Blick auf solche schematischen Stoffströme kann man sich auch natürlich die Frage stellen, ob die Stadt der frühen Neuzeit nachhaltig war. Nachhaltigkeit, bekanntermaßen ein Konzept mit vielen Definitionsmöglichkeiten, kann in dem Zusammenhang der Stadt der frühen Neuzeit als einerseits Streben nach Permanenz oder Verstetigung, aber auch als Schaffung eines menschenwürdigen Lebens innerhalb der Grenzen der natürlichen Tragfähigkeit oder auch einfach als die Erhaltung von naturalen Ressourcen für zukünftige Generationen angesehen werden. Daraus ergeben sich die folgenden Fragen hinsichtlich Ökologie und vor allem Wirtschaft, die an die Städte der frühen Neuzeit gestellt werden sollen. Einerseits wurde die naturale Umgebung von Städten um ihrer selbst willen überhaupt erhalten oder in irgendeiner Form geschätzt? Und zweitens, was der wesentlich größere Punkt ist, gelang die Sicherung von naturalen Ressourcen und wenn ja, auf welche Weise? Darauf wird dann im Fazit kurz zurückzukommen sein. Zuerst zu den naturalen Ressourcen, die zentral waren für das Überleben der Einwohner in den Städten der frühen Neuzeit. Nahrung, Wasser, Holz und dann als nicht erneuerbare Ressource den Ausblick auf Kohle und Torf. Zu Beginn soll die Nahrung als Hauptsorge besonders von armen Stadtbewohnern betrachtet werden. In einem Universallexikon des 18. Jahrhunderts, dem Zedler, wird kurz und deutlich ausgeführt, Zitat, der Nutzen der Nahrung ist, jedem festen Teile des Leibes seine gehörige Stärke, Kraft und Größe zu geben. Zitat Ende. Zu den Nahrungsmitteln der frühneuzeitlichen Stadtbewohner zählt an erster Stelle das Brot, häufig aus Roggen. Für Berlin und Wien wird geschätzt, dass jeder Bewohner im Durchschnitt täglich 625 Gramm Roggenbrot gegessen hat. Also Sie können sich vorstellen, wie viel Sie heute an Brot essen. In der Regel dürfte es weniger sein. Dazu kam in der frühen Neuzeit Kohl, Rüben, Hülsenfrüchte, Kartoffeln seit der Mitte des 18. Jahrhunderts und Fleisch in abnehmender Menge seit 1500 bis 1800. Die Nahrungsmittel wurden teilweise in der Stadt selbst oder in der direkten Umgebung der Stadt angebaut. Häufig, je nach Einwohnerzahl der Stadt, mussten sie natürlich auch importiert werden. Die Reichsstadt Köln besaß, anders als zum Beispiel Nürnberg, kein nennenswertes Landgebiet. Die vorhandene Fläche wurde von den sogenannten Kappesbauern bewirtschaftet, die innerhalb der Stadtmauer wohnten, aber genossenschaftlich in sogenannten Bauernbänken organisiert waren und ihre Flächen außerhalb der Stadt bewirtschafteten. Ein Beobachter beschreibt dies folgendermaßen. Zitat: Eine Meile weit um diese weitläufige Stadt ist das Land mit Erbsen, Bohnen, Erdäpfeln, Kohl, Blumenkohl, Mohrrüben, Rüben, Salat und so weiter bestellt. Weder Hecken noch Gräben aber bezeichnen oder versichern dem Gärtner sein Eigentum. Es ist alles eine Ebene mit Fahrwegen und Fußpfaden, welche alle Teile dieser weitläufigen Pflanzung durchlaufen. Zitat Ende. Also hier ein kleiner Hinweis auf eine durchaus vielfältige Ernährungsgrundlage. In Berlin-Köln, also der Nachbarstadt von Berlin, besaß jeder vierte Einwohner im 16. Jahrhundert einen eigenen Garten. Insgesamt gab es in Berlin und Köln, dem Berliner Köln, 1565 über 200 Baum- und Gemüsegärten, aber auch 70 Weinberge. Daneben hatten die Bürger auch ein Nutzungsrecht, ein Mitnutzungsrecht an städtischen Wiesen und Weiden. In Wien lagen viele Obstgärten in den Vorstädten südöstlich des Zentrums, was hier hoffentlich erkennbar ist. Nahe an der Donau gab es hier reichlich Grundwasser und auch nährstoffreiche Böden. Wie gesagt, wurde auch innerhalb der Städte selbst Landwirtschaft betrieben. 1681 und 1701 soll in Köln etwa auf 30% der Fläche innerhalb der Mauern Wein angebaut worden sein. Dazu gab es Ende des 18. Jahrhunderts noch einige hundert Bauerngärten für Gemüse und Milchvieh. Insgesamt deckte die Kölner Landwirtschaft in einem Durchschnittsjahr den Großteil des städtischen Obst- und Fleischbedarfs. Ähnlich war es auch in Straßburg. Hier nutzten Gemüsegärtner und Viehhalter die Fläche innerhalb der Stadtmauern, was über 200 Hektar waren, und nur langsam wurden diese Gärten durch die fortschreitende Bebauung der Stadt verdrängt und verdichtet. Noch bis ca. 1850 dehnte sich die Stadt nicht über ihre Mauern hinweg aus. Trotzdem reichten die angebauten Lebensmittel für die Subsistenz der Einwohner nicht aus und Straßburg musste zum Beispiel 1764 aus einem Umkreis von 40 Kilometern Nahrungsmitteln importieren. Die Erträge der stadtnahen Landwirtschaft wurden seit dem 17. Jahrhundert durch eine Maßnahme der Verteidigung gefährdet oder reduziert, als es in vielen Städten zum Bau von modernen Befestigungsanlagen kam, die entsprechend raumgreifend gestaltet wurden. In Hamburg wurde die Stadtbefestigung ab 1616 erweitert und beinhaltete nun einen fast 70 Meter breiten Graben. Und in Wien mussten schon Mitte des 16. Jahrhunderts Gärten neuen Befestigungen weichen. Auch in Breslau wurden die Befestigungswerke in den 1760er Jahren weiter ausgebaut und es entstand ein ausgeklügeltes System von Wällen und Gräben, Vorgräben, Lünetten und Bastionen, die dementsprechend landwirtschaftliche Nutzung durchaus verminderten. In anderen Städten wie in Berlin erfolgte nach dem Siebenjährigen Krieg die Errichtung landwirtschaftlicher Neusiedlungen, zum Beispiel im Wedding. Damit sollte die Versorgung der Hauptstadt mit inländischem Gemüse und Obst verbessert werden. Dünger sollte dafür zum Beispiel der Berliner Gassenmodder liefern. Getreide musste in die großen Städte meistens eingeführt werden. Hier waren Städte wie Köln von ihrer Umgebung abhängig. Ähnlich wie Hamburg hatte Köln allerdings den Vorteil, das Stapelrecht für Getreide zu besitzen. Dadurch waren die Händler gezwungen, in Köln Station zu machen und ihre Waren anzubieten. Köln tätigte darüber hinaus Zukäufe in den Niederlanden, im Oberland, also südlich von der Stadt, oder auch in den Ostseeraum, in Danzig, teilweise in den Niederlanden. Zum Beispiel 1693, 94, als es eine größere Nahrungskrise und Nahrungsknappheit in Mitteleuropa gab, deckte die Stadt ihren gesamten Bedarf an Getreide direkt aus Dordrecht. In Hamburg gab es jedoch, das ebenfalls dieses Stapelrecht besaß, gab es ebenfalls häufig Versuche, es illegal zu umschiffen. Genau deswegen setzte die Stadt zwischen 1552 und 1660 bewaffnete Schiffe auf der Elbe ein, um eben Schmuggel und die Umgehung des Stapelrechts zu verhindern. Für Dresden beschreibt ein Zeitgenosse, der Pfarrer Christian Gerber, die Versorgung der Stadt mit Nahrungsmitteln zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Zitat: Zuvörderst ist der fruchtbare Boden unter die leiblichen Wohltaten dieser Stadt zu rechnen, denn sie liegt auf einem schönen, ebenen Gefilde, da alles in Abundanz wächst. Aber auch hier spielte der Handel mit auswärts eine große Rolle. Waren kamen aus Hamburg, Getreide kam aus Torgau, Bier wurde ebenfalls in die Stadt importiert. In so einem Fall, wenn die Getreidezufuhr von außen kam, konnte es natürlich auch aus unterschiedlichsten Gründen zu Stockungen und Schwierigkeiten kommen. Getreidesperren, zum Beispiel die des Erzbischofs von Köln, oder Getreideteuerungen durch Missernten oder Spekulationen setzten zum Beispiel den Einwohnern Kölns zu. Der Stadtrat reagierte darauf mit Ausfuhrverboten und Preisreduzierungen, sogenannten Brotpfennigen für Arme. Daneben war eine zum Beispiel in Nürnberg angewandte Maßnahme, den Verkauf oder den Vorkauf von Getreide vor den Stadttoren zu verbieten. Damit sollte Zwischenhandel ausgeschaltet werden. Ebenfalls aus Nürnberg sind vom Ende des 18. Jahrhunderts Reaktionen der Einwohner auf Teuerung ganz konkret im kleinen Fall überliefert. Nach Preissteigerungen bei Obst und Gemüse besetzten nämlich aufgebrachte Schmiedegesellen am 19. Dezember 1793 den Obstmarkt und zwangen die Bauern, ihre Waren billiger zu verkaufen. Am nächsten Tag blieben diese aus Protest im Obstmarkt fern. Missernten führten dann 1794-95 zu einer Teuerung bei Getreide, Brot und Bier, worauf die Schmiede gegen die Marktordnung, die eigentlich das Monopol der örtlichen Bäcker und Brauer schützte, im März 1795 ganz eigenmächtig Wagenladungen mit Lebensmitteln in die Stadt einführten. Jetzt weigerten sich die Bäcker, traditionsgemäß Eierkuchen zu backen und zu Ostern kostenlos an ihre Kunden zu verteilen. In der Nacht zum Karfreitag, am einem 3. April, stürmte die aufgebrachte Bevölkerung daraufhin 26 Bäckereien und misshandelte die Bäcker, bis diese am folgenden Tag wie gewohnt die Eierkuchen kostenlos verteilten. Erst am Sonntag kehrte dann wieder Ruhe ein, als das Bürgermilitär eingesetzt wurde. Anders als in Nürnberg war in Dresden es seit dem 16. Jahrhundert Landfleischern und Landbäckern erlaubt, ihre Waren in die Stadt zu bringen. Auch geschah dies im Interesse der Armen, die so natürlich zu günstigeren Preisen kommen sollten. Der Rat wollte auswärtigen Produzenten jedoch nicht zu viel Raum geben und gebot so zum Beispiel 1551 den böhmischen Bäckern, ihre Waren nur noch an der Elbe und nicht direkt auf dem Markt zu verkaufen. Teilweise wurde dies auch als Druckmittel eingesetzt, wenn lokale Bäcker und Fleischer nicht die vom Rat gewünschten Preise, Qualitäten und Quantitäten lieferten. Ein wichtiger Aspekt der Getreideversorgung frühneuzeitlicher Städte, wie auch schon am Ende des Mittelalters, war die Einrichtung und Unterhaltung von Kornmagazinen. In Hamburg existierte ein solches Kornhaus seit dem 13. Jahrhundert. In Nürnberg errichtete der Stadtrat seit dem 15. Jahrhundert große Getreidespeicher, aus denen das sogenannte Herrenbrot ausgegeben wurde. Über den meist niedrigen Stockwerken bot ein steiles Dach mit mehreren übereinanderliegenden Böden viel Speicherplatz. Neben den städtischen Speichern, wie hier auf dem Bild das Nürnberger Unschlitthaus zu sehen, gab es auch Getreidespeicher anderer Träger, zum Beispiel das Kornhaus des Heiliggeistspitals und der Deutschordenskommende. Auch in Straßburg ist ein Kornmagazin seit dem Spätmittelalter nachgewiesen. Es existierte bis 1768 und besaß eine Kapazität von 50.000 Vierlingen, was etwa 5,5 Millionen Litern entspricht. Bis ins 18. Jahrhundert bewahrte man dort symbolische, aber noch genießbare Kornvorräte von 1439 auf. Daneben besaß in Straßburg jedes öffentliche Gebäude, zum Beispiel das hier dargestellte Zollhaus, Getreidelager auf mehreren Etagen, wo eben in Notfällen Getreide bezogen werden und ausgegeben werden konnte. Die Verschwendung von Getreide, zum Beispiel durch das Brennen von Alkohol, war in frühneuzeitlichen Städten öfter den Stadtverwaltungen ein Dorn im Auge. So wurde das Brennen von Alkohol in Köln wiederholt verboten. 1627 wurden die Branntweinkessel beschlagnahmt, 1650 ebenfalls 21 Kessel beschlagnahmt und diese 1692 erneut verboten, insgesamt aber wohl mit recht wenig Erfolg. In Nahrungskrisen konnten dann auch überregional vernetzte Kaufleute einer Stadt helfen. Die beiden Juden Berend Lehmann und Jonas Meyer hatten sich mit kurfürstlichem Schutzbrief 1708 in Dresden angesiedelt. Als es zu einer Teuerung kam, 1719, 1720, organisierten die beiden große Mengen Getreide, 40.000 Scheffel, die auf Schiffen in die Stadt transportiert wurden und dort verteilt werden konnten und billig verkauft werden konnten. Gelang es einer Stadt nicht, ausreichend Lebensmittel in einer solchen Krisensituation zu organisieren, zum Beispiel auch in Kriegszeiten, dann konnte dies natürlich dramatische Folgen haben. Beispiel, zum Beispiel Frankfurt am Main in den 1630er Jahren, also mitten im Dreißigjährigen Krieg. In der Stadt waren viele Bewohner der umliegenden Dörfer geflüchtet und vor den Kriegswirren geflohen und hatten die Enge in der Stadt selbst weiter vergrößert. Die Reaktion auf Nahrungsknappheit und Enge war, dass die hungernden Leute anfingen, auf der Straße Hunde und Katzen zu fangen, um sie zu essen. Und andere sollen aus den sogenannten Schindkauten, also Gruben am Main, das Aas ausgegraben und verzehrt haben. Erst in den 1640ern hat sich dann der Getreidepreis in Frankfurt wieder normalisiert und dementsprechend die Versorgung sich ebenfalls wieder normalisiert. Kommen wir zu einem kurzen Zwischenfazit im Bereich Nahrung. Die Sicherung der Nahrungsversorgung in frühneuzeitlichen Städten geschah lokal, regional und überregional. Dementsprechend mit eigenem Anbau, mit Handel mit der Umgebung oder über den Fernhandel. Dabei gab es teilweise eine bewusste Förderung durch den Landesherrn oder durch den Stadtherrn, durch die Stadt, oder auch eine Vernachlässigung, zum Beispiel beim Festungsbau. Einsparungen von Getreide oder von Lebensmitteln sollten zum Beispiel über Verbote von unnützen Produkten geschehen, zum Beispiel das Verbot des Branntweinbrennens. In Krisen gelang es dabei nicht immer und überall, für die Bedürftigen vorzusorgen. Eine häufige Maßnahme war dabei natürlich die genannte Errichtung von Getreidemagazinen, die auf jeden Fall eine symbolische Unterstützung garantiert hat. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, zum Wasser. Das Zedler-Lexikon schreibt, Zitat, ob das Wassertrinken dienlich sei, ist eine Frage, die verschiedentlich kann beantwortet werden. Die Wassertrinker und diejenigen, welche für Wein und Bier einen Abscheu tragen, werden darauf mit Ja antworten. Also, die sind für das Wassertrinken. Wasser war in jedem Fall eine ganz zentrale Ressource für die Stadt der frühen Neuzeit. Einerseits als Trinkwasser, andererseits aber auch als Nutz- und Brauchwasser in verschiedenen Gewerben. In der Stadt der frühen Neuzeit gab es verschiedene Methoden, um an Wasser zu gelangen. In Breslau, das direkt an der Oder liegt, wurde Trinkwasser dennoch, wie in den meisten mitteleuropäischen Städten, bis ins 19. Jahrhundert vorwiegend aus öffentlichen oder privaten Brunnen gewonnen. Für den sonstigen Wasserbedarf Breslaus lieferte ein Röhrensystem Flusswasser in fast jedes Haus. Seit 1538 existierte die sogenannte Matthias-Kunst mit einer Pumpleistung von 700 Litern in der Minute. Eine ähnliche Abbildung ist hier für Leipzig abgebildet, die schwarze Wasserkunst, die ähnlich funktioniert hat. Flusswasser wurde in Breslau, wie auch anderswo, zum Waschen und Färben im Leinwandgewerbe genutzt und trug dementsprechend auch zur Verschmutzungsproblematik in der Stadt bei, auf die ich dann später noch kurz eingehe. In Dresden war Anfang des 18. Jahrhunderts der tiefe Kreuzborn nahe der Kreuzkirche sehr beliebt. Der hatte frisches und reines Wasser. Aus anderen innerstädtischen Brunnen wollten nämlich nicht einmal die Pferde saufen. Hier kommt wieder das Problem von Verbindung und Mischung der verschiedenen Wasserschichten, Nähe von Sickergruben zu den Brunnen selbst zum Tragen, sodass das Wasser nicht sauber und nicht gut trinkbar war. Auch in Berlin gab es seit dem 16. Jahrhundert eine Wasserkunst. Das Wasser daraus war jedoch auch zu schmutzig und verunreinigt und konnte deswegen nur als Wasch- und Löschwasser überhaupt benutzt werden. In Wien ließ der Stadtrat ab 1564 eine öffentliche Wasserleitung vom Wiener Wald her in die Stadt führen. Getrunken wurde auch das Wasser aus den Bächen, die in der Stadt Richtung Donau flossen. Allerdings war das Grundwasser auch hier durch Abwasser gefährdet. Die niedrige Trinkwasserqualität in der Stadt, also in Wien, hat sich im Grunde bis zum Ende des 18. Jahrhunderts erhalten. In den Skizzen aus Wien wird geschrieben, Zitat, es herrscht das Vorurteil, lieber das Wasser aus stehenden Hausbrunnen, denn aus den Röhrbrunnen zu trinken. Dieses stehende Wasser ist in der ganzen Stadt, doch mehr in den niedrig liegenden Vorstädten, weich, fettig, tonhaltig, wärmlich, setzt sich in wenigen Stunden dick an die Gläser, macht Schleim im Halse, Blähungen im Magen, Schläfrigkeit und spannt in nicht daran gewöhnten Gedärmen stark an. Ein kurzer Blick über Mitteleuropa hinaus zeigt, dass die Versorgung mit Wasser durchaus auch noch problematischer sein konnte. In Amsterdam, einer Stadt, in der das Grundwasser in der Regel wegen des hohen Salzgehalts nicht getrunken werden konnte, baute man 1761 sogar unterirdische Wasserbehälter, um darin importiertes Wasser zu sammeln und dieses dann für trockene und heiße Winter, Sommer an die Bevölkerung ausgeben zu können. Ein kurzes Zwischenfazit zum Wasser. Es ist klar, dass die Versorgung der frühneuzeitlichen Stadt mit Wasser eine zentrale Aufgabe der Verwaltung war. Dabei war die Nutzung des Oberflächenwassers meistens eher problematisch. Dennoch war das unbehandelte Wasser sicher häufig gesundheitsschädlich. Dementsprechend war Wein und Bier wohl weiterhin, vor allem in den frühneuzeitlichen Großstädten, durchaus empfehlenswert. Kommen wir nun zu den Brennstoffen. Gerade nördlich der Alpen mit langen, eher kühlen Wintern war natürlich die Brennstoffversorgung ein zentrales Anliegen für die Städte und ihre Einwohner. Karlowitz, bekannt als ein sozusagen Erfinder der Nachhaltigkeit, bezeichnete 1713 Holz als Requisitum Primum, ohne dass man unter anderem nicht, Zitat, in Trocknen zu wohnen, noch weniger den Leib, den harten Winter durch, vor Frost und Kälte gesund und bei Kräften lebendig zu erhalten vermag. Zitat Ende. Holz war dementsprechend für das Heizen der Wohnung, aber auch zum Kochen zentral. Und das Problem war, dass die Städte der frühen Neuzeit eher selten Holzvorräte direkt vor ihrer Haustür fanden. Zu Beginn des betrachteten Zeitraums im 16. Jahrhundert kam es noch vor, dass die Holzversorgung aus der Umgebung der Stadt befriedigt werden konnte. Zum Beispiel in Köln, aus dem Herzogtum Berg rechts des Rheins. Allerdings wurde von dort im Dreißigjährigen Krieg 1642 ebenfalls die Holzeinfuhr untersagt, nachdem sich die Besitzer der Gehölze beschwert hatten, dass ihre Wälder ganz ruiniert und verdorben worden seien. In Nürnberg gab es eine Besonderheit. Hier existierte der Nürnberger Reichswald, der direkt zur Stadt gehörte und 23.500 Hektar umfasste. Er wurde von der Pegnitz in zwei Teile getrennt, in den Seebald und den Lorenzer Reichswald und seit dem Mittelalter intensiv genutzt, für Bauholz, für Brennholz. Und er wurde seit 1368 regelmäßig aufgeforstet mit Nadelholz. Auch in der frühen Neuzeit setzten sich die Versuche fort, diesen Wald dauerhaft für die Stadt zu erhalten. So legte eine Verordnung von 1588 fest, dass die Amtleute möglichst viel frischen Waldsamen sammeln sollten und ihn auf leeren Plätzen ausbringen sollten. Der Stadtrat kümmerte sich dabei um seine eigenen Wälder, aber auch um Privatwälder, die sinnvoll genutzt werden sollten und eben nicht verwüstet oder vernachlässigt werden sollten. In einem Nürnberger Ratsdekret von 1617 wurden alle Walzverwandten aufgefordert, sich so zu verhalten, dass der Wald so viel wie möglich gehegt und für die Nachkommen erhalten werden möge. Außerdem sollten die Dächer der Stadt mit Ziegeln gedeckt werden und nicht mit dem schnell verfaulenden Brettern. Den niederländischen Tuchfärbern in der Stadt, in Nürnberg, wurde gleichzeitig untersagt, das Brennholz aus Nürnberger Wäldern zu nutzen. Ähnlich verbot auch der Hamburger Rat bereits 1550 den Tuchfärbern Kauf und Nutzung von Buchen- und von Hainbuchenholz, eben zum Vorteil der Einwohner, die das Brennholz nicht für das eigene Gewerbe nutzten. Trotz der Pflanzmaßnahmen und verschiedener Waldordnungen und Ratsverordnungen konnte der enorme Holzbedarf Nürnbergs jedoch in der frühen Neuzeit weiterhin nicht vollständig gedeckt werden. Importe waren weiterhin nötig. In Wien war der Wiener Wald ebenfalls ein großes Holzreservoir in unmittelbarer Nähe der Stadt. Dort durften die Stadtbewohner, nachdem die kaiserliche Hofhaltung und verschiedene Ämter ihren Bedarf gedeckt hatten, selbst Holz fällen. Ab 1650 kam es auch hier zu Holzknappheiten. Nur in den Hinterwäldern, also im westlichen Teil des Wienerwalds, gab es noch Holzreserven. Dabei war aber der Transport das große Problem. Der mühsame Weg vom Wald bis zum kaiserlichen Hof in Wien, Luftlinie etwa 20 Kilometer, dauerte durchaus über 2 Tage. Dementsprechend kam es zur Einführung von Innovationen, die diesen Transport beschleunigen und vereinfachen sollten. Seit 1666 wurden Schleusen gebaut, Holzrechen in die Flüsse des Wienerwalds, um eben das Holz auf den Bächen gut driften und schwemmen zu können. So wurde die stärkere Nutzung der Wälder möglich, aber gleichzeitig auch eine Übernutzung möglich. Um 1800 kam dann diese Transportform dementsprechend zum Erliegen, als auch in den Hinterwäldern wenig Holz nur noch vorhanden war. Um so etwas gegenzusteuern, hatte die österreichische Regierung bereits 1718 Einschränkungen der Holzgewinnung im Wiener Wald festgelegt. Und zwar im Sinn einer nachhaltigen Nutzung dieses Walds, die eben für die weiteren Jahrzehnte sichergestellt werden sollte. Wiener Großverbraucher, besonders das Gewerbe, durfte eben nur noch einen Teil des Brennholzes aus dem anliegenden Wald beziehen und den Rest über Flöße über die Donau sich liefern lassen. In Städte, die keine unmittelbaren angrenzenden Wälder besaßen oder keine Rechte daran besaßen, musste Brennholz eingeführt werden. In Dresden geschah dies zum Beispiel über die Elbe aus Böhmen, das seit dem 16. Jahrhundert direkt an dem Ufer der Elbe verkauft wurde. In Berlin wurde zu diesem Zweck der Finow-Kanal, der seit 1750 existierte, genutzt. In Hamburg wurde das Holz teilweise per Wagen aus der Grafschaft Pinneberg eingeführt, meist aber per Schiff, über die Alster oder über die Bille aus dem Sachsenwald oder auf der Elbe aus Brandenburg und Mecklenburg. Der Zwang zu importen war dabei vor allem für kleine Territorien wie die freien Reichsstädte problematisch, ähnlich im Grunde wie bei der Nahrung. In Hamburg zeigte sich dies zum Beispiel um 1530. Die Stadt erließ 1529 einen Rezess, der bestimmte, dass zukünftig 2 Bürger das gelieferte Brennholz nachmessen sollten. Im Fall von Abweichungen waren sie berechtigt, einen neuen Preis festzulegen. Prompt stoppte der Herzog von Mecklenburg den Holzexport nach Hamburg vollständig. Das führte dazu, dass es dann 1533 zu einem empfindlichen Holzmangel in Hamburg kam und man sich gütlich einigen musste, um den Holzfluss und vermutlich auch ein nachteilig abgemessenes Holz sicherzustellen. Nicht nur Holz war ein wichtiger Rohstoff in der Stadt der frühen Neuzeit, zunehmend Bedeutung erlangten auch Torf und Steinkohlen, je nachdem, wie die geografische Lage der Städte dies ermöglichte. Jedoch waren bereits die Zeitgenossen teilweise sehr kritisch gegenüber diesen neuen Rohstoffen. Der Kammerrat Peter Kretschmer schrieb zum Beispiel 1774, Zitat: "Zwar ist es wahr, wir haben jetzo noch Steinkohlen. Allein ich lasse Verständige urteilen, ob ich fragen kann, wie, wenn die Steinkohlen alle würden. Zitat Ende. Also die Probleme ähneln sich sozusagen in den Jahrhunderten. In Hamburg waren Torf und Kohle bereits lange bekannt. Hier waren auch Torfvorkommen zugänglicher als in den anderen hier behandelten und betrachteten Städten. Aber bis ins 17. Jahrhundert wurden sie trotzdem erstmal noch wenig genutzt. In den 1620er Jahren bezog die Stadt immerhin bereits mehrere hundert Lasten Steinkohle, vor allem aus England und Schottland. Auch beschränkte eine Verordnung von 1640 die Verkaufsmenge von Torf und Holzkohle in der Stadt. Vorrangig sollten damit nämlich Kirchen, Hospitäler, das Rathaus und Apotheken beliefert werden. In Köln spielte Kohle dagegen schon im 17. Jahrhundert eine größere Rolle. Der Brennstoff wurde aus Lothringen, dem Saarland und vor allem aus dem Ruhrgebiet eingeführt. Vor allem mit Kohle konnte eine höhere Hitze erreicht werden, die dann eben in dem blühenden Metall- und Waffengewerbe der Stadt durchaus vorteilhaft eingesetzt werden konnte. In Wien förderte die Regierung die Verwendung von Kohle seit 1765 durch verschiedene Regelungen und finanzielle Unterstützung, vor allem in Ziegeleien und in der Eisenverarbeitung. Die Kohle setzte sich allerdings erst endgültig, auch im privaten Konsum, im 19. Jahrhundert durch. Ähnlich war es auch in Dresden, wo Kurfürst Friedrich August 1743 eine Verordnung zum Kohlenabbau erließ, die zum Besten des Publici vor allem den Ersatz liefern sollte für das Brennholz, das sich die Armen nicht mehr richtig leisten konnten. Kohlen durften dementsprechend aus Sachsen auch nicht exportiert werden. In Frankfurt wurde unter anderem 1709 die Einfuhr von Kohlen registriert. Anlass einer städtischen Verordnung war es jedoch, dass die Schiffer, die Kohlen transportierten, ihren Unrat über Bord ins Wasser werfen, wodurch das Fließen des Mains beeinträchtigt und das Anlegen von Schiffen behindert wurde. Die Schiffer sollten dementsprechend eher unterhalb oder oberhalb des Hafens ihren Unrat aus den Schiffen werfen. Das ist ein Aspekt, der recht direkt zum nächsten Abschnitt, dem Umgang mit Verschmutzung in der Stadt der frühen Neuzeit, führt. Zuvor aber noch eine kurze Zusammenfassung zu Brennstoffen in der Stadt der frühen Neuzeit. Holz war hier nach wie vor, wie im Mittelalter, der zentrale Energieträger. Der sollte in möglichst großen Mengen beschafft werden und sollte möglichst billig sein. Die Städte waren meist abhängig von Nachbarterritorien oder auch natürlich von der Unterstützung durch den Landesherrn. Besonders in den freien Städten, den Reichsstädten, waren dabei oft Kompromisse mit der Umgebung notwendig. Es gab verschiedene Maßnahmen, um die Holzversorgung auch für einfache Bewohner in der Stadt zu sichern und zu verbessern. Einerseits natürlich den Handel, den Import von Brennholz, Schonzeiten für den Wald, Aufforstung von Wald, Nutzungsbeschränkungen im Wald, besonders für Gewerbetreibende. Andererseits von Seiten der einfachen Bürger de facto auch einfach Holzdiebstahl, wenn es sich machen ließ. Es begann außerdem die Nutzung von Torf und Steinkohle, aber natürlich längst nicht in anderen Dimensionen, wie zum Beispiel in London, wo bereits im 18. Jahrhundert Smog aus Steinkohlenöfen durchaus ein Thema war. Nun zum Aspekt der Verschmutzung in der Stadt der frühen Neuzeit. Wieder ein Blick auf das Lexikon des Zedlers aus dem 18. Jahrhundert. Zitat: Dreck nennet man nicht nur allen Unrat, der in den Straßen, Höfen und auf allen Fußböden von der Feuchtigkeit mit untergemengten Erdteilen und dergleichen entsteht, sondern es wird auch darunter derjenige Überbleibsel von den genossenen Speisen verstanden, dessen sich sowohl die Menschen als Vieh erleichtern, welches alles zusammen wieder ein gutes Mittel gibet, die Felder fruchtbar zu machen. Hier werden gleich beide Aspekte von Müll, von Unrat, von Schmutz angesprochen, die für die Stadt der frühen Neuzeit zentral waren. Die Stadtbewohner der frühen Neuzeit lebten großteils in einer Mangelwirtschaft. Gegenstände und Rohstoffe wurden häufig wieder- und weiterverwendet. Das zeigt sich zum Beispiel an sehr lebendigen Gebrauchtwarenmärkten, die in den meisten größeren und kleineren Städten vorhanden waren und die zum Beispiel für Wien detailliert untersucht worden sind. Dennoch kam es auch zu Verschmutzungen. die eigentlich Städte seit dem Beginn ihrer Entstehung insgesamt immer begleitet haben. Allerdings unterschieden sich durchaus Wahrnehmung und Arten von Verschmutzung. In Köln gab es im Zusammenhang mit einem Ausbruch der Pest 1665-66 vergebliche Versuche, den Unrat von Straßen, Gassen und Bächen zu entfernen und die Schweinehaltung auf den Straßen zu reduzieren. Wobei man hier anmerken muss, dass es vermutlich den Schweinen in den Städten der frühen Neuzeit wesentlich besser ging als ihren heutigen Artgenossen. Ähnlich wiederholten Verordnungen bis 1800 in Frankfurt regelmäßig die Mahnungen, die Schweine nicht frei herumlaufen zu lassen, die Schweineställe regelmäßig zu reinigen und auch die Gassen zu säubern. Erst 1779 gab es in Frankfurt dann eine reglementierte und überwachte Straßenreinigungsverordnung. In Berlin mündeten Versuche, die landwirtschaftliche Tätigkeit der Einwohner etwas einzuschränken, im 17. Jahrhundert in der Verlegung der in der Stadt befindlichen Scheunen ins heutige Scheunenviertel, nördlich der ehemaligen Stadtmauer. In Dresden wurde darüber hinaus die Abschaffung des Federviehs und von Misthäufen gefordert und der Bevölkerung auch untersagt, Blut, Eingeweide, Aas, Unflat oder Kehricht auf die Gassen zu werfen oder Spültonnen einfach auszugießen. Derartige Verstöße berechtigten 1676 in Berlin die vom Kurfürsten bestellten Gassenmeister, den Gassenkot, der aufgefunden wurde, direkt zurück ins Haus des Delinquenten zu werfen. Abfälle konnten jetzt auch effizient genutzt werden. So sollten wüste Flächen bei Zehlendorf im Berliner Umland, wie bereits oben erwähnt, mit Gassenmodder fruchtbar gemacht werden. Gleichzeitig sollten auch die Gärten vor dem Oranienburger Tor mit Schlamm aus ausgebaggerten Gärten aus der Innenstadt verbessert werden. Abfälle wurden in der frühen Neuzeit, wie auch im Mittelalter, häufig über die Flüsse in den Städten entsorgt. In Nürnberg geschah das über die Pegnitz, in die Gerber und Färber ihre Abwässer einleiteten und Kerzenmacher und Metzger ihren Müll warfen. Dabei ging es um teilweise recht große Dimensionen. Zum Höhepunkt der Nürnberger Leineweberei 1610-11 wurden in Nürnberg über 173.000 Stück Leinwand gefärbt, vorhergestellt und gefärbt und dementsprechend der Fluss im Grunde verschmutzt. Bis Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich die Situation trotz vieler Bemühungen von Seiten des Staats oder der Stadt nicht überall zum Besseren gekehrt. Über Breslau berichtet ein Reisender 1781, Zitat, dass man selbst auf der Straße, die der Minister bewohnet, sich nicht scheuet, jeden Unflat, sogar verreckte Tiere und menschlichen Abgang hinauszuwerfen und dass dergleichen Unrat, wenn er montags hinausgeworfen wird, bis sonnabends liegen bleibt und in der Sonne brät. Zitat Ende. Allgemein kritischer gesehen wurde die Luftverschmutzung in den Städten. Saubere Luft galt im Rahmen der Miasmentheorie als Garant für Gesundheit. So wurde zum Beispiel in Köln, wie erwähnt, das Branntweinbrennen mehrmals verboten, 1636 mit der Begründung, dass es die Luft verunreinige. 1772 beschwerten sich die Nachbarn einer Tabakfabrik ebenfalls in Köln darüber, dass die Wolken des Tabakstaubs das Essen vergifteten. Ähnlich kritisch waren die Bürger auch gegenüber einer Kaffeerösterei, die dort seit 1789 bestand. Wenn man kurz zusammenfasst, kann man sagen, dass die städtischen Obrigkeiten regelmäßig versuchten, die Verschmutzung auf den Straßen und in den Gräben, Flüssen und Kanälen zu vermindern. Hier spielte vor allem die Sorge vor Seuchen, vor Krankheiten, die sich ausbreiten konnten, eine große Rolle. Gleichzeitig ging es auch darum, Nutzungskonflikte zu vermeiden, wie sie zum Beispiel zwischen verschiedenen Handwerksgilden oder Handwerkern stattfinden konnten, wie Färbern, Leinwandwebern oder Fischern. Damit kämpften die Städte, die Stadtverwaltung, häufig gegen das Eigeninteresse der einfachen Einwohner, die eben versuchten, ihre Subsistenz zu erhalten und dafür eben ganz regulär Schweine und Hühner hielten oder ihr Handwerk ausübten. Besorgter als gegenüber Unrat in den Straßen, auf den Gassen und Gewässern zeigten sich die Stadtbewohner offensichtlich gegenüber Luftverunreinigungen, über die mehrmals geklagt wurde. Zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf Naturwahrnehmungen in der Stadt und aus der Stadt. Grünitz Ökonomische Enzyklopädie verstand dabei unter Naturreich, ohne eine Wertung zu machen, die ganze sichtbare Körperwelt, eingeteilt in Tier-, Pflanzen- und Mineralreich. Der Begriff der Natur als naturale Umwelt wird hier sozusagen noch nicht benutzt und ist auch in den Städten der frühen Neuzeit eigentlich nicht präsent, vor allem keinesfalls bei der Mehrheit der Einwohner der Städte der frühen Neuzeit in irgendeiner Form präsent. Was man feststellen kann, wenn man an den Wert von Natur oder an die Wertschätzung von Natur denkt, wäre zum Beispiel die Umwandlung von Nutzgärten in Lustgärten, die in der frühen Neuzeit begonnen wurde. Das geschah einerseits durch Adlige, durch die städtische Oberschicht, zunehmend auch durch das Bürgertum. In Berlin ab etwa 1600, Gärten waren auch in Frankfurt am Main beliebt. In Hamburg kann der Ankelmannsche Garten genannt werden, der seit 1669 in der Nähe der Leishalle entstand und durch vor allem klare geometrische Linien charakterisiert wurde. Hier ein ähnliches Beispiel aus der Gegend von Jena. Es gab geometrische Beete, Laubengänge und Hecken. In Wien wurde durch König Ferdinand bereits 1537 eine Kastanienallee in gerader Linie angelegt. In Köln ab 1740 wurde die Pflanzung einer Reihe von Bäumen um den Neumarkt aus ästhetischen Gründen umgesetzt. In der Hirtendichtung gab es um 1650 ein Beispiel für das Lob einer konkreten Landschaft mit konkreten Landschaftsmerkmalen um Nürnberg. Somit kann man hier dieses auch kurz zusammenfassend sagen, dass es durchaus ein ästhetisches Interesse an der Natur gab, aber es hier vor allem um die gestaltete Natur ging. Hier war bis jetzt, zumindest in den Städten Mitteleuropas der frühen Neuzeit, noch viel weniger eine wilde Natur beliebt und man versuchte eher eine geordnete, im Grunde barocke oder klassische Natur für sich zu benutzen. Natur wurde nämlich von den Stadtbewohnern der frühen Neuzeit doch recht häufig als Bedrohung gesehen. Einerseits zum Beispiel durch Hochwasser, andererseits durch Unkraut, Ungeziefer und so weiter. Die Erhaltung einer intakten Natur war vermutlich eher ein Luxusproblem, anders als die beschriebene Erhaltung und Sicherung von naturalen Ressourcen für die Stadt der frühen Neuzeit. Um damit zum Fazit zu kommen und auch wieder zur Ausgangsfrage, ob nämlich die naturale Umgebung erhalten und überhaupt geschätzt wurde, kann man eben dementsprechend sagen, dass Einzelbeispiele dafür durchaus vorhanden sind, dass hier die Ästhetik eine durchaus wichtige Rolle spielte, aber die Bemühungen um die Erhaltung von biologischer Vielfalt oder Ähnliches, was heute mit dem Nachhaltigkeitsbegriff ja zentral verbunden ist, eher selten festgestellt werden kann. In diesem Zusammenhang waren auch die Forderungen nach der Sauberkeit von Straßen und Gewässern zu sehen, wobei hier eben Hygiene und Seuchenschutz das Zentrale waren. Wenn man fragt, ob die Sicherung von Ressourcen gelang und wie dies geschah, muss man betonen, dass hier die Territorialstaaten und ihre zunehmende Macht eine besonders große Rolle spielten. Mit der guten Polizei, also der zunehmenden Fürsorgepflicht der Obrigkeit für die Untertanen, wurde ein Instrument eingeführt, das eigentlich die Monarchen oder die Landesherren in die Pflicht nahm, Stadtbewohner wie andere Untertanen zu versorgen. Sie bemühten sich dementsprechend, mindestens symbolisch, um die Versorgung ihrer Untertanen mit den notwendigen Lebensmitteln und mit Brennstoffen. Trotzdem kam es regelmäßig zu Krisen und Versorgungsengpässen. Dies war, wie erwähnt, besonders für die Reichsstädte durchaus ein Problem, die dementsprechend auch dieses Signum erhielten, im Niedergang zu sein. Außerdem kümmerten sich die Stadtbewohner selbst um ihre Subsistenz, zum Beispiel über ihre eigenen Gärten oder auch über die Besorgung von Holz auf legalen oder illegalen Wegen. Auch wenn sie zum Beispiel, wie im Fall der Versorgung mit Trinkwasser, dabei nicht die gesündesten Lebensmittel erhielten. gab es nun Nachhaltigkeit in der Stadt der frühen Neuzeit? Dies lässt sich teilweise vor allem im Bereich von wirtschaftlichen Faktoren nachweisen. Die Städte versuchten durchaus, die Versorgung mit Ressourcen langfristig, teilweise auch mit kurzfristigen Maßnahmen, zu sichern. Ein Hinweis darauf, dass dies auch gelingen konnte, ist die anfangs gezeigte Grafik der steigenden Einwohnerzahlen der hier behandelten Städte, auch wenn hier natürlich Migration eine große Rolle spielte. Ob es ein ökologisches Bewusstsein gab, ist natürlich weiterhin eine Frage. Vermutlich eher für den Großteil der Stadtbewohner eingeschränkt. Hier waren eher ästhetische Aspekte vorherrschend. Vielen Dank.
Sie hörten Ansgar Schanbacher zum Thema Ressourcen und Umwelt in der mitteleuropäischen Stadt der frühen Neuzeit, Diskurse über Nachhaltigkeit. Der Vortrag ist Teil der öffentlichen Ringvorlesung Nachhaltigkeit als Argument. In der kommenden Woche referiert Johannes Laufer über die Nachhaltigkeit als Strategie staatlicher Ressourcenökonomik im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Mit dem Harzer Bergbau als Beispiel für einen Sonderfall. Die Veranstaltungen finden jeden Dienstag um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Die Aufzeichnungen der Vorträge hören Sie einen Tag später, mittwochs um 12 Uhr hier in Ihrem Lokalradio auf der 107,1.